2. Korinther 6 sind wir immer noch nicht ganz fertig. Wir wollen heute dort weiterfahren, auch in dem Thema biblische Absonderung, der Weg zum Leben. Das letzte Mal haben wir uns kurz Gedanken gemacht, in was für eine Zeit wir leben. Es ist immer wieder wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Es ist auch wichtig, dass wir immer wieder realisieren, in was für einer Umgebung wir uns befinden. Dass das Böse in dieser Welt ist seit dem Sündenfall. Die Bosheit ist in dieser Welt. Und auch der Gedanke ist so wichtig, diese Welt oder auch nur Teile von ihr sind nie vom Guten geprägt gewesen. Das fällt mir immer wieder auf. Da gibt es viele Christen, die leben in dieser Illusion. Diese Welt oder wenigstens Teile von ihr wären doch einmal wirklich durch und durch geprägt gewesen vom Guten. Diese Illusion von einem sogenannten christlichen Abendland. Oder auch die Illusion, die gerade in Nordamerika so stark vertreten ist, einer christlichen Nation, Amerika. Das ist eine pure Illusion und widerspricht dem Wort Gottes. Nie war ein Land auf dieser Welt völlig geprägt vom Guten. Das stimmt nicht. Es war alles nur Täuschung. Christliche, verbrämte, äußerlich christliche Täuschung. Und jetzt kommt es umso stärker ans Licht, was wirklich dahinter steht. Sondern die ganze Welt ist letztlich vom Gott dieser Welt, dem Fürsten der Finsternis, geprägt. Das ist seit dem Sündenfall so und wird bis zum Moment so sein, wo der Herr Jesus ihn mit dem Hauch seines Mundes eliminieren wird. Aber das Wort sagt uns auch, dass eben in den letzten Tagen vor dem großen Gericht Gottes, dem Zorn, der über diese Welt kommen wird, es zu einer eigentlichen Ausreifung der Bosheit kommt. Diese Bosheit, die immer vorhanden war, aber in den letzten Tagen kommt es zu einer Ausreifung, sozusagen zu einem Konzentrat von dieser Bosheit. Und wenn man darüber nachdenkt, merkt man, es ist ja eigentlich erst jetzt in unserer Zeit auch möglich geworden. Wie? Nicht zuletzt durch technische Möglichkeiten. Wenn man sich das vorstellt, früher, da war das Böse eben überall in der Welt, in unterschiedlicher Ausprägung, verteilt überall. Heute ist es möglich, dass das praktisch das gesamte Böse, die gesamte Bosheit in dieser Welt auf einem ganz kleinen Raum ist. Zum Beispiel mit den Medien, mit den Tablets, den Handys. Ein wesentlicher Teil der Bosheit kann heute jeder Mensch überall auf kleinstem Raum vor sich haben. Hast du dir das schon überlegt, dass das auch zu dieser Ausreifung der Bosheit gehört und vom Fürsten dieser Welt gewaltig gebraucht und missbraucht wird? Aber eben nicht nur die Ausreifung der Bosheit in dieser Welt haben wir angeschaut, sondern die Ausreifung in der sogenannten Christenheit. Und die reife Frucht dieser Ausreifung, und das ist erstaunlich, sie wird sich zuerst in Umständen äußern, ja, die uns eben erstaunen müssen. Wie wird sich denn zuerst diese Frucht präsentieren? Das Wort sagt uns das. In Frieden und Sicherheit. Tatsächlich. In Frieden und Sicherheit. Aber wir wissen, dass es ein falscher Friede und eine ganz falsche Sicherheit sein wird. Für eine ganz kurze Zeit. Und dann wird der Sturm losgehen. Die Christenheit wird auftreten, eben bevor es zu dieser Frucht kommt. Friede und Sicherheit wird auftreten als eine große, geeinte, weltweite Kirche, die verschiedenste Bewegungen in sich aufgenommen haben wird. Von den verschiedensten mystischen Traditionen, Weltreligionen bis zur weltweiten esoterischen Verbrüderung und dem Freimaurertum und so weiter. All das wird als Gutmenschentum das Zentrum dieser weltweiten geeinten Kirche sein, die schlussendlich zu Frieden und Sicherheit führen wird, zusammen mit dem weltlichen Führer. Schon erstaunlich. Ein erstaunlicher Plan. Und zusammen mit diesem weltlichen Führer wird eine verblüffende Harmonie da sein, der Zusammenarbeit. Eben für ein Zeitalter von Friede und Sicherheit. Und wie wird dieser Zustand erreicht werden? Durch gezielte Vermischung biblischer Prinzipien beziehungsweise christlicher Werte mit der Gesinnung und den Zielen dieser Welt. Das wird das Geheimnis sein. Und das wird das Christentum in grotesker Art verändern. Es wird noch als Christentum zu erkennen sein. Darum steht in Offenbarung 17 von Johannes, als er die Hure sah, da war er zutiefst erstaunt und wunderte sich sehr. Es ist eben wie dieser völlig entartete Senfbaum. Diese Pflanze noch zu erkennen als Senfpflanze und plötzlich steht sie da als großer Baum, voller Vögel mit ihren Nesten. Und diese Vermischung entspricht dem großen Strom, von dem wir auch schon oft geredet haben, der alles mit sich reißt, außer jenen Gläubigen, die ihm aktiv widerstehen, durch Vermeidung der Vermischung, nämlich durch die biblische Absonderung. Ich lese die Verse 2. Korinther 6 ab Vers 16 bis 7,1 noch einmal. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Wir sind da beim Vers 16 geblieben das letzte Mal. Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich möchte dazu die Stelle lesen. Da steht ja, wie Gott gesagt hat, wo er das gesagt hat, im 3. Mose 26 zum Beispiel. Es gibt verschiedene andere ähnliche Stellen, die vielleicht nicht genau so formuliert sind. Aber hier ist diese eindrückliche Stelle im 3. Mose 26. Es ist auch wichtig zu realisieren, wie die großen geistlichen Wahrheiten des Alten Testamentes für das alttestamentliche Volk eins zu eins für uns gelten, für das neutestamentliche Volk. Das ist auch immer wieder eine wichtige Erkenntnis. Das Wort, das Neue Testament, beweist es uns. Es ist bezogen auf uns, auch wenn es hier zum alttestamentlichen Volk gesagt wurde. 3. Mose 26, 11 bis 13. Ich will meine Wohnung in eure Mitte setzen, und meine Seele soll euch nicht verabscheuen. Und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Ich, der Herr, bin euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten, wir könnten auch sagen, aus der Knechtschaft der Sünde, herausgeführt habe, damit ihr nicht mehr ihre Knechte sein solltet. Und ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Erstaunlich, auch der Zusammenhang hier mit 2. Korinther 6. Zieht nicht am gleichen Joch. Und hier sagt Gott, ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Warum können wir aufrecht gehen bei ihm, vor ihm? Weil sein Joch sanft ist und seine Last leicht ist, werden wir aufrecht gehen. Aber unter dem Joch der Finsternis werden wir gebeugt und gedrückt gehen. Auch wenn alle Welt schreit, wie cool und wie schön es unter diesem Joch der Finsternis ist. Und nicht merken, wie gebeugt und geknechtet sie sind. Auch wieder das Beispiel mit den Medien. Es hat so viele Vorteile. So viele Vorteile scheinbar. Alle Welt bewundert die Vorteile dieser Technologie. Und sie merken nicht, wie hintendran eine Agenda steht, ein Plan steht und wie sie sich freiwillig knechten lassen. Ein Bild ist mir so geblieben, eine Frau in unserer Nachbarschaft mit kleinen Kindern. Sie läuft bei uns vorbei oft. Ich sehe sie nie anders als so langsam laufend, unverrückt den Blick auf ihr Handy. Und da geht ihre kleine Tochter neben ihr und sie stürzt vom Velöli. Nicht schlimm, wie halt kleine Kinder sind. Und eine Zehntelsekunde hat diese Frau ihren Kopf gewendet und wieder aus und weitergegangen. Versteht ihr die schreckliche Knechtschaft, in der die Menschen heute sich freiwillig hineinbegeben? Ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Wir können nicht unter diesem Joch bleiben. Wir können nicht unter diesem Joch bleiben und den schmalen Weg der Nachfolge gehen. Es ist ein Selbstbetrug. Es geht offenbar eine Zeit lang. Aber du merkst nicht, wie du immer mehr in die falsche Richtung läufst. Eindrückliche Stelle, die hier zitiert wird, in 2. Korinther 6, 16. Und dann diese Tatsache, ich will in ihnen wohnen. Das ist ein Grundsatz, der ganz der Anfänge, das weiß man von Anfang an, wenn man wiedergeboren wurde, die Tatsache, jetzt lebt Jesus in mir. Jetzt, durch den Geist Gottes, hat er Wohnung in mir genommen. Aber ich muss sagen, diese Tatsache ist für mich persönlich immer wieder berührend, bewegend. Ist das wahr? Wohnt der dreieinige heilige Gott hier in mir, in diesem Körper, in dieser Persönlichkeit. Und wenn es nicht das Wort Gottes immer wieder bezeugen würde, wie sollten wir das glauben? Kolosser 1, 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder Johannes 14, 23, das wollen wir aufschlagen, weil es immer wieder so eindrücklich ist. Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Bitte beachten wir, dass hier, wie es hier formuliert ist, was die Voraussetzungen sind. Es steht nicht, wenn sich jemand bekehrt hat, wird mein Vater ihn lieben und wir werden Wohnung bei ihm machen. Das ist nicht das Kriterium. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und die Folge davon wird sein, dass der Vater selbst mit dem Herrn Jesus zu ihm kommt und Wohnung bei ihm macht. Wie ist das möglich? Ich frage mich das ganz ehrlich immer wieder. Wie ist das möglich, dass Gott, der Vater, der Herr Jesus und der Heilige Geist in mir Wohnung genommen hat? Ich weiß nicht, wie man das erklären muss. In mir, einem Menschen, dem das Fleisch und die Sünde so oft noch anhängt. Es gibt nur eine Möglichkeit, und das ist das Blut des Lammes, das uns absondert vom alten Menschen, das uns klar trennt. Es kann nicht anders sein als so. Das Opfer Jesu, das Blut des Lammes, das es möglich macht, dass er in mir sein Leben hineinlegt. Und dort jetzt darin wohnt. Aber es ist eine schier unglaubliche Tatsache. In ihnen wohnen, unter ihnen wandeln, steht da. Dies macht die Gemeinde zu einem himmlischen Gegenstand. Ein Gegenstand, der sich unmöglich mit dieser Welt verbinden kann. Der Tempel, der Wohnort Gottes, wenn wir jetzt die Gemeinde als den Tempel sehen, als nächste Stufe vom persönlichen, der persönlichen Ebene. Die Gemeinde als Tempel Gottes. Es ist unmöglich, dass seine Gemeinde sich mit dieser Welt verbinden kann, ohne dass der heilige Gott aus ihrer Mitte weichen muss. Es ist unmöglich. Darum steht nachher in Vers 17. Darum, weil es unmöglich ist. Wir können nicht innerlich in Babylon oder eben in Ägypten bleiben. Im Wesen dieser Welt, in der Fleischeslust, in der Augenlust. Und in der Hoffart, in der Hochmut des Lebens. Wir können nicht innerlich dort bleiben und meinen, dass Gott in uns wohnen bleibt. Gott hat bewiesen, dass er seinen Tempel ebenso, wie er ihn besetzt, auch wieder verlassen kann. Ezekiel. Ich lese Vers 17 und 18. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier haben wir wieder verschiedene Zitate aus dem Alten Testament und der Offenbarung, die zusammengenommen in diesem Satz kombiniert wurden. Dieses Darum, wegen eben dieser verderblichen Vermischung, die im Gang ist, wegen dem großen Abfall und weil der Heilige Geist in uns wohnt. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Wir merken, das geht hinaus von ist genau das Gleiche wie das sondert euch ab von. Das ist eine Beschreibung, was Absonderung ist. Geht hinaus, trennt euch, distanziert euch davon. Und was hier ganz wichtig und entscheidend ist, denke ich, ist das von ihnen. Weil wir müssen ja wissen, von was denn? Wir wissen aus dem Zusammenhang des Wortes Gottes, dass alles Böse gemeint ist. Alles, was nicht Gottes Willen, Gottes Wort entspricht. Das ist gemeint. Und um das zu erkennen, braucht es Unterscheidungsvermögen. Es braucht Erkenntnis, von was wir uns denn trennen müssen. Wir wollen eine, zwei oder so Stellen kurz anschauen zu dem, was hier beschrieben wird. Das ist eine Lehre, die zieht sich durch die ganze Schrift. Die Lehre der Absonderung ist nicht im Neuen Testament etabliert, gegründet, sondern im Alten Testament. Wenn wir kurz das Beispiel von Lot anschauen, 1. Mose 19. Ich lese da nur drei Verse, 1. Mose 19, 14 bis 16 vielleicht. Also die Männer Gottes, die Engel Gottes sind bei Lot und sagen ihm, was Sache ist. Und sagen ihm, ruf deine Familie heraus. Und da ging Lot hinaus, Vers 14, und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort. Denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzte. Wie einer, der scherzt. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Ganz ähnliche Situation, 4. Mose 16, das lesen wir nicht aus Zeitgründen, die ganze Rebellion der Rotte Korah, diese Trennung, damit die anderen Kinder Israels nicht mit ihnen umkamen. Jesaja 52, 11, die Stelle werden wir noch lesen. Jeremia 50, und 51, wo der Fall Babylons beschrieben wird, immer wieder dieser Ausruf, geht hinaus von ihnen. damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet. Und vielleicht die Stelle aus Offenbarung wollen wir noch lesen. Offenbarung 18, Vers 4. Wir haben hier ja auch wieder ein Beispiel für die Vielschichtigkeit des Wortes Gottes, für die Vielschichtigkeit der Prophetie. Da wird ein Zitat gebracht, das dann, wenn das soweit ist, genau richtig sein wird. Und es ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Es hat sich schon erfüllt, mehrfach unter dem Volk Gottes. Aber es trifft immer wieder zu. Und das Neue Testament braucht es genau, auch für die Zukunft. Es ist nicht vorbei, Altes Testament, und geht uns nichts an. Offenbarung 18,4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Und dann ist hier noch, geht es noch weiter in unserem Vers 2. Korinther 6,17. Rührt nichts Unreines an. Geht hinaus, sondert euch ab, distanziert euch. Und noch dazu, rührt nichts Unreines an. Man kann nichts Unreines berühren, das wissen wir, ohne selbst unrein zu werden. Das geht nicht. Und wir haben auch schon oft jetzt gesagt, Beziehungen sind Berührungen. Wie wichtig ist es, dass wir unsere Beziehungen überprüfen. Beziehungen sind Berührungen. Aber Gott sei Dank, wenn wir uns von ihm reinigen lassen, dürfen wir jederzeit, wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen ihn bekennen. Aber wir müssen es zuerst erkennen. Und nicht mit einem, ich mache jetzt Gott einen Gefallen. Er will ja unbedingt, dass ich so und so und das aufhöre oder das. Das ist nicht die richtige Haltung. So war die Haltung Lots. Nehmen wir uns Lot nicht zum Vorbild. Er ist um ein Haar ums Leben gekommen, wenn nicht Gott ihn herausgezerrt hätte. Der Mann wäre tatsächlich geblieben. Ich möchte noch die Stelle Jesaja 52, 11 lesen. Auch das ein Zitat, das hier gebraucht wird. Jesaja 52, 11. Wieder die gleiche Ermahnung, der gleiche Ruf. Weicht, weicht, geht hinaus von dort, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn trägt. Geht das uns etwas an? Ja, genau wir sind gemeint. Das neutestamentliche Volk Gottes. Wir sind die heilige Priesterschaft. Diejenigen, die die Geräte des Herrn tragen, im geistlichen Sinn. 1. Petrus 2. Wir sind ein heiliges Volk, eine königliche Priesterschaft, damit wir die Werke dessen tun, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sind gemeint, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Und es ist tatsächlich so, um nichts Unreines zu berühren, muss man ständig, ständig auf der Hut sein. Und so vielen ist das einfach zu anstrengend. Einfach zu anstrengend. Aber es ist so, wir müssen ständig auf der Hut sein. Da kommt mir die Situation im Obst in den Sinn. Sobald man einmal die Hände steril gewaschen hat, den sterilen Mantel bekommen hat, kannst du dich nicht mehr einfach bewegen, wie du willst. Wenn du irgendetwas, was nicht zum sterilen Obstgebiet gehört, berührst, kannst du dich von vorne ausziehen und neu beginnen. Versteht ihr? Das ist ein Bild für unser Leben. Wir müssen ständig auf der Hut sein. Und wir verunreinigen uns. Aber wehe, wenn wir dann einfach weiterfahren. Wehe, wenn wir einfach weiterfahren. So. Und nicht zurückgehen und uns reinigen lassen. Zwei wichtige Punkte zur Absonderung möchte ich noch betonen. Ich habe das erste schon etwas angedeutet. In welcher Haltung gehen wir denn hinaus? Wenn wir den Ruf gehört haben, erkannt haben, dass wir uns von etwas trennen müssen, in welcher Haltung gehen wir hinaus? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben soeben das Beispiel von Lot gelesen, der gedrängt werden musste. Und schlussendlich kam nur er und die beiden Töchter knapp davon. Das ist eine Haltung. Mit größtem Druck nur zu gehen. Bei der Frau Lots hat nicht einmal das gereicht. Oder wir können das Vorbild nehmen, zum Beispiel von Petrus. Wie er gehört hat, oft in seinem Leben, wie er auf den Herrn Jesus gehört hat. Und auch wenn er die schlimmsten Unfälle baute in seinem Glaubensleben. Aber er hat sich gebeugt und wiederherstellen lassen. Oder eben das Beispiel, das ich meine, mit Paulus. Er hat auf Paulus gehört und bereitwillig sich von seiner Heuchelei dort in Antiochia getrennt, gebeugt darunter. Oder wir können es auch, und das ist das schönste, das beste Beispiel, es tun wie die Korinther hier, wie die Korinther. Oder ich muss sagen, wir haben ja heute gerade von Eddie Kapitel 12 gehört, noch einmal diese Ermahnung. Von vielen von den Korinthern, das Beispiel, wollen wir dann auch das nächste Mal anschauen, was dann in Kapitel 7 beschrieben wird. Ich lese da nur Verse 9 bis 10. Es gab Korinther, die ließen sich zur geistlichen Einsicht bringen von Paulus. Die ließen sich durch diese heftige Ermahnung des Paulus tatsächlich zu echter Reue und Buße über ihr Verhalten führen. Nämlich die Tatsache, dass sie dort im 1. Korinther 5 diesen Sauerteig, das Böse, nicht ausgeräumt haben. Gab es etliche, die das echt erkannt haben, was sie gemacht haben und Reue und Buße darüber empfunden haben und sich in die Buße führen ließen. 2. Korinther 7, 9 und 10. Nun freue ich mich. Nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter, gottgemäßer Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Nicht Paulus hat ihnen Schaden zugefügt. Er war Gott gehorsam, hat sich gebeugt und hat auch eine schwere Botschaft und Ermahnung ihnen bringen müssen. Hat es auch getan. Hat nicht auf sich geschaut. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Was für ein Beispiel, in welcher Haltung wir gehorsam sein sollen dem Wort Gottes, uns absondern, uns trennen von Dingen, die nicht gut sind. Es geht auch darum, dass wir das nicht in dieser Haltung machen, eben ich mache Gott jetzt einen Gefallen damit. Dass wir betrübt werden über uns, was wir gemacht haben. Dass wir Reue empfinden darüber und Buße tun. Nur das kann echte Buße sein. Wenn wir mürrisch sagen, zerknirscht, ja, ist vielleicht halt so, ist auch nicht nur so, mache ich so. Das kannst du auch machen. Aber es wird nicht die geistliche Frucht haben, die es haben könnte. Wenn du dich wirklich in die Reue und in die Buße führen lässt und nicht ins Selbstmitleid. Selbstmitleid ist keine Buße. Sondern in die Zerknischung darüber, dass ich ihm ungehorsam war. Dass ich meine eigenen Wege gegangen bin. Das ist gottgewollte Betrübnis. Gottgewollte Depression. Demütigung. Der zweite Punkt, der mir noch wichtig ist, ist eben das Unterscheidungsvermögen. Wir brauchen Unterscheidungsvermögen. Wir brauchen Erkenntnis, von was wir uns trennen müssen. Und wisst ihr, die große Not heute ist, dass viele Gläubige wollen es gar nicht so genau wissen. Sie wollen gar nicht so genau wissen, wo es überall den geistlichen Sauerteig gibt, um uns herum. Man will gar nicht so genau hinschauen. Warum? Sonst hätte dies allenfalls noch Konsequenzen für mein Leben jetzt, für meine Beziehungen, für mein geistliches Weltbild, wenn ich genau hinschauen würde. Und so nehmen viele in Kauf, dass sie selber, vielleicht ihre Ehepartner, ihre Kinder, vielleicht diejenigen, die auf sie schauen als Vorbild, im Sauerteig bleiben, beziehungsweise von diesem Strom der Vermischung fortgespült werden. Es ist wichtig, dass wir die Stelle in Epheser 5 auch noch einmal lesen. Wir haben sie das letzte Mal schon kurz angeschaut. Epheser 5, Vers 8 bis 14. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich, auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Und diese Erleuchtung brauchen wir. Dieses Unterscheidungsvermögen brauchen wir, damit wir tun können, was der Herr uns hier aufträgt. Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Der gleiche Gedanke wie aus 2. Korinther 6. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist genau der gleiche Gedanke wie in Galater 5. Wandelt im Geist. Das ist das Gleiche, ob da steht, wandelt im Licht. Als Kinder des Lichts. Oder wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Licht. Und dann kommt dieser Einschub, erklärende Einschub, der Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das zeigt uns, um was es geht, was es aufzudecken gibt. Wenn hier das so kontrastiert wird mit dem Wesen des Geistes, mit dem Wesen echter Gottesfurcht, echter Frömmigkeit, mit dem Wesen des Herrn Jesus schlussendlich. Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit ist eine treffende Beschreibung des Wesens Jesu Christi. Wir finden es in Offenbarung 19, wenn er zurückkommt, als der Treue und Wahrhaftige, der in Gerechtigkeit richtet. Wir finden es durch das ganze Alte Testament, Psalm 45 zum Beispiel. Er, der kommende König, in Güte, in Gerechtigkeit und in Wahrheit. Interessant, dass die Güte das Einzige ist, was sich deckt mit Galater 5,22, was wir heute gehört haben. Und da kommt die Gerechtigkeit und die Wahrheit noch dazu. Das ist das, was den Herrn Jesus auszeichnet, was uns auszeichnen soll. Die Güte, Gütigkeit, Agathosyne, Agathos, das kennen wir, heißt gut. Die Gutigkeit, die Güte, nur Gott ist gut. Und die Gerechtigkeit, diejenige, die vor Gott gilt, nicht die, das, was wir als gerecht erachten, die genau seinem Wort entspricht. Und die Wahrheit, hundertprozentig das Wort Gottes ist Wahrheit. Das ist die Frucht des Geistes. Das ist das Wesen, das uns prägen soll. Und das ist die Erleuchtung, die uns der Herr geben möchte, damit wir aufdecken können, damit wir eben jetzt Vers 10 prüfen können. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Dem Herrn wohlgefällig. Spricht uns das irgendwie an? Haben wir ein inneres Sehnen danach, dem Herrn wohlgefällig zu sein? Oder wollen wir in unserer Umgebung wohlgefällig sein, angenommen sein? Haben wir einen großen Drang, eine Sehnsucht danach, ihm wohlgefällig zu sein? Auch das muss wachsen durch den Geist Gottes hinein. Römer 12 sagt es ja so eindrücklich und wiederholt es. Römer 12, 1. Daher ermahne ich euch, Brüder, anbetracht der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber als lebendige und Gott wohlgefällige Opfer und heilige Opfer darbringt. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, als wohlgefällige Opfer. Und auch Vers 2 dann, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, lasst euch nicht dieser Welt gleich machen, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und vollkommene und wohlgefällige Wille Gottes ist. 2. Korinther 5, 9 haben wir auch gesehen. Paulus sehnte sich danach, Gott wohlgefällig zu sein. Und dann kommt der Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Hebräer 13, 21, dass er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Gott hat ein großes Sehnen danach, dass wir ihm wohlgefällig sind. Habe ich dieses Sehnen auch? Wir sollen herausfinden, was ihm missfällt und uns davon trennen. Vers 11. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Ich kann euch sagen, es gibt so viele Werke der Finsternis heute. Nicht einfach in der Welt, in der Christenheit, in den biblischen Gemeinden, unter uns. Werke, es sind unfruchtbare Werke, sie können keine Frucht bringen für Gott. Werke der Finsternis. Es sind schreckliche Werke. wenn wir nur geöffnete Augen hätten und es besser wahrnehmen können. Die sind oft äußerst gut geistlich getarnt. Und wo man sehr gut hinsehen muss, dass einem überhaupt etwas auffällt. Aber plötzlich zeigt sich die schreckliche Fratze der Finsternis. Und dann kommt dieses unmissverständliche Gebot des Herrn. Deckt sie vielmehr auf. Griechisch heißt es eigentlich, sondern ganz im Gegenteil. Also, wenn da steht, habt keine Gemeinschaft mit ihnen. Nein, ganz im Gegenteil. Deckt sie auf. Bringt sie ans Licht. Dann wird es offenbar. Wenn es am Licht ist. Deckt sie auf, heißt ans Licht bringen. Dass die anderen es sehen können. Wie werden heute Brüder misshandelt, kleingeredet, angegriffen, die genau das tun, aufdecken. Diese Miesmacher, überall sehen sie Schlechtes. Wie dankbar bin ich für die aufrichtigen Brüder, die das im Gehorsam Gottes Wort gegenüber tun. Es gibt im Moment eine große Last in meinem Leben, auf meinem Herzen, über ein solches Werk, welches auf vielfältige Weise auch in die konservativsten Kreise, auch in unserem Land hineinwirkt. Und ich möchte dies, so Gott will, dann noch als Beispiel eben der Aufdeckung zur Absonderung am nächsten Gemeindebibelschulabend aufzuzeigen versuchen. Im Gehorsam zu dieser Stelle. Ich kann euch sagen, es ist zutiefst erschütternd für mich im Moment. Auch bei Esra lesen wir das, als er erkannte, was das Volk tat mit der Vermischung, mit den Mischehen, hat er sich erst einmal in Sack und Asche geworfen, sich den Bart gerauft, heißt es, und sich hingesetzt und war sehr erschüttert, sehr erschüttert. Es ist eine Realität, diese heimlichen Werke der Finsternis im Christentum. Dann steht da Vers 12, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Dieses heimlich, Krüfe hat ein Zusammenhang mit diesem Wort verborgen. Und wisst ihr, was die lateinische Übersetzung dieses griechischen Wortes ist? Okkultus. Die Schrift meint auch genau das. Hier mit diesen Werken. Okkultus. Was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen, im Verborgenen. Aber wir haben das Licht. Wir haben das Licht. Alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Und versteht ihr jetzt, wie wichtig das ist, dem Wort zu gehorchen und aufzudecken? Alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Und ich meine in der richtigen Haltung, in der Zerbrochenheit vor Gott. Und im Erschüttertsein vor dem, was sich uns zeigt. Ja, wache auf, der du schläfst. Es geht hier um den Schlaf im Fleisch, um den Schlaf in der Sünde, in der Finsternis. Und aufstehen heißt ins Licht treten. Und dann wird Christus uns Unterscheidungsvermögen und den nötigen Durchblick geben. Und dann sagt Gott weiter hier, so will auch ich euch aufnehmen und will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Auch diese Aussage, wer kann sie fassen. Biblische Absonderung kostet etwas. Es kostet manchmal ziemlich viel. Wenn wir auch an die Geschwister denken, die zu Christus finden, wiedergeboren werden, in anderen Teilen der Welt. Was das kostet, die sich klar zum Wort stellen. Aber auch uns kostet es ziemlich viel. Aber hier haben wir die Verheißung. Wir gewinnen noch wesentlich mehr. Wir gewinnen viel mehr, als wir verlieren. Gott selbst nimmt uns bei sich auf. Wo möchtest du lieber aufgenommen werden als bei Gott? Er wird uns sogar Vater sein und wir dürfen seine Kinder sein. Auch diese Stelle zeigt uns das wieder. Es kostet etwas, ein Kind Gottes zu sein. Zum rettenden Glauben gehört Gehorsam, beziehungsweise die biblische Absonderung, entsprechend dem Befehl Gottes. Aber er nimmt uns auf wie ein Vater als Vater. Denke doch jetzt an deine Situation, an deine größten Nöte. Und es sind viele Nöte unter uns vorhanden. Und hier steht, er will dir Vater sein. Ein Vater, der hilft. Ein Vater, der weiter weiß. Ein Vater, der tröstet. Diese Verheißung haben wir, schwarz auf weiß hier vor uns. Und darum geht es dann weiter im letzten Vers. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Nach diesen eindringlichen Ermahnungen, nach diesen gewaltigen Verheißungen Gottes, da kann es wirklich nur einen Wunsch unsererseits geben. Wir wollen uns reinigen von aller Befleckung. Es ist traurig, wenn wir uns ganz wohl fühlen in diesem Zustand mit falschen Beziehungen, Verbindungen, Verbindungen der Gesetzlosigkeit. Und wenn wir gar nicht genau sie aufdecken wollen. Es ist ein trauriger Zustand. Aber es gibt eine Reinigung. Und hier sehen wir auch zwei Arten von Reinigung. Es gibt die Reinigung, die der Herr Jesus an uns tut, nämlich von unseren Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das tut er. Mit seinem Blut reinigt er uns. Und es gibt eine andere Reinigung. Das ist ein Reinigen, das wir selber tun müssen. Ja, tatsächlich. Wir müssen etwas tun. Selber tun müssen. Uns reinigen eben von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Und wir wissen, das bedeutet sich trennen von, sich absondern, ist mit Reinigung hier gemeint. 1. Johannes 3,3 sagt, beschreibt auch diese Reinigung, die wir selber tun müssen. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, nämlich die Hoffnung, dass wenn er kommt, wir verwandelt werden und sein werden wie er. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Gleich wie auch er rein ist. Auch hier wieder das aktive Reinigen. Erkennen, bekennen, benennen und sich trennen davon. Das ist diese Reinigung. Vielleicht noch die letzte Stelle. Sich reinigen, absondern. Ganz eine wichtige Stelle zum Thema Absonderung. Wir haben nicht mehr Zeit, sie genauer anzuschauen, aber wir wollen sie noch lesen. 2. Timotheus 2. 2. Timotheus 2, Vers 19 bis 22. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel, nämlich der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Herrn, dem Hausherrn, nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Eindrückliche Stelle. Hier das große Haus wieder. Wir haben wieder das Bild der Christenheit. Wir haben hier wieder den Senfbaum in seiner ganzen Größe und Fülle. Und von Natur aus sind wir unreine Gefäße. Unbrauchbare Gefäße. Und Paulus leitet hier den Timotheus an, reinige dich davon, distanziere dich davon, jage nach dem göttlichen Frieden und Gerechtigkeit. Das heißt, sich aussondern zu Gott. Reinige dich von aller und von diesen Gefäßen zur Unehre. So wirst du ein Gefäß zur Ehre sein. Natürlich gibt es eine göttliche Seite und eine menschliche Seite. Wir können uns nicht selber zu einem Gefäß der Ehre machen. Er macht das. Aber wir können die Voraussetzungen dazu erfüllen, die er von uns verlangt, dass wir uns trennen, dass wir uns distanzieren von allem, was Ungerechtigkeit und der Ehre Gottes entgegengeht, seinem Wort entgegengeht. Das müssen wir tun. Da müssen wir die Erkenntnis darüber bekommen. Er muss uns erleuchten. Und wenn wir es erkennen, müssen wir handeln. Und wir dürfen sehr wohl Reue darüber empfinden, wo wir vorher gesteckt sind, was wir gemacht haben, wo wir uns befleckt haben. Lasst, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung. Befleckung meint hier ganz eindeutig Vermischung. Wenn du etwas Reines hast und da kommt ein Dreck darauf, dann ist es vermischt mit Dreck, verunreinigt. Es heißt Kompromissbereitschaft. Und diese Situation vom Beflecktsein bewirkt in uns ja immer eben das Verschwinden des Unterscheidungsvermögens. Dann kommt dieser ganze Kreislauf. Wir wollen gar nicht mehr wissen und so weiter. Darum die eindringliche Aufruf. So wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches. Da ist sicher die persönliche, praktische Situation angemeint. Der praktische Alltag von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Alles Geistliche, das Glaubensleben ist hier gemeint. Eben gerade diese heimlichen Werke der Finsternis, die uns oft als echte Geistlichkeit vorgetragen werden. Uns reinigen davon, es erkennen, dass wir die Heiligung oder die Absonderung, anderes Wort für Heiligung, vollenden in der Furcht Gottes. Und hier steht bezeichnenderweise das griechische Wort, wirklich die Furcht Gottes. Es gibt ja das Eusebeia, die echte Frömmigkeit aus Gottesfurcht, Gottgemäßheit, und es gibt die Phobos Theou, also die Furcht, die echte Furcht vor Gott. Wir haben allen Grund, Gott wirklich zu fürchten, mit einer Furcht, die auch diese Welt ihn fürchten wird einmal. Unsere Heiligung vollendend in der Furcht Gottes. Lasst uns einfach ganz konkret den Herrn darum bitten, dass er uns aufzeigt, von was wir uns reinigen, absondern sollen. Lasst uns handeln. Die Zeit ist wirklich sehr, sehr drängend. Ich möchte beten. Ja, Herr, wir danken dir, dass du uns Vater bist, dass wir Kinder sein dürfen, Söhne und Töchter, dass du uns aufnimmst. Ja, Herr, du weißt um den Zustand eines jeden Einzelnen, du weißt um jedes Herz, du weißt um die großen Nöte. Herr, wir bringen sie dir. Und wir bitten, dass du doch aufdeckst, Unterscheidungsvermögen gibst, dass du Licht schenkst, damit offenbar wird, was uns vielleicht hindert, was uns vielleicht blockiert, vielleicht seit Jahren blockiert. Dass du uns auch aufzeigst, wenn wir vielleicht die Neugeburt brauchen. O Herr, offenbare du, bringe du ans Licht. Herr, lass keines verloren gehen. Amen.